Sobald mir ein gehobeneres Restaurant im Ausland geht, sieht man Österreich auf der Weinkarte. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir mit unserer geringen Hektaranzahl trotzdem sehr qualitativ hochwertige Weine produzieren, weil wir uns einfach auch alle rundherum, alle Winzer, damit beschäftigen, immer noch bessere Qualitäten zu erzeugen und nicht noch mehr Erträge zu erzeugen.
Willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Basari, ich bin Redakteur bei der WZ. Heute befinde ich mich in Zellerndorf, etwa 60 Kilometer nördlich von Wien, nahe an der tschechischen Grenze. Hier besuche ich Katharina Gestl, eine Weinbäuerin, die einen Fokus auf Naturweine legt. Wir werden darüber sprechen, wie nachhaltig Wein sein kann, woran man einen guten Wein erkennt und was notwendig ist, um auch von kleinen Weinflächen leben zu können. Hallo Katharina.
Hallo, servus.
Auf deinem Weingut produzierst du sogenannten Naturwein oder Naturweine. Was ist damit gemeint?
Also Naturwein, es ist ja einerseits ist die Grundvoraussetzung meiner Weinen, dass es Biowein ist, also biologisch produzierter Wein. Und andererseits heißt es Naturwein aus dem Grund, ich mache im Keller eigentlich nichts mehr. Ich gebe nichts mehr zu. Ich vergäre spontan. Und Naturwein, aus dem Grund wird es einfach als Naturwein bezeichnet, dadurch, dass die Traube eigentlich im Wein ist. Naturwein wird einfach oft sehr kritisch angesehen, aus dem Grund, dass man einfach sagt, es gibt keinen Naturwein, weil Naturwein, wenn er einfach von der Traube, wird er einfach zu Essig werden. Aber ich greife einfach nicht mehr in das Produkt Wein ein. Genau.
Aber was heißt das, wenn man sich das als Laie vorstellen will? Also was machst du anders als bei herkömmlichen Weinen?
Der Unterschied zu herkömmlichen Wein ist, konventioneller Wein wird biologisch produziert wird oder nicht. Oft im Keller sind noch einige Schritte, die dazu gemacht werden, dass der Wein dann ein Wein ist, wie er in der Flasche ist. Und diese Schritte umgehe ich einfach, dass ich einfach sage, okay, die sind nicht notwendig, um trotzdem richtig klaren Wein zu produzieren. Dafür sind aber ganz viele Schritte davor notwendig, dass das Grundmaterial Traube einfach in der Flasche wahnsinnig gut kommt.
Wo setzt du da an vielleicht? Also wenn du sagst davor, wann beginnt dieser Prozess?
Eigentlich, wenn man sagt, die Lese ist abgeschlossen, fängt schon wieder das neue Winzerjahr an. Also der Prozess beginnt eigentlich mit dem Rebschnitt. Das heißt, der Rebschnitt findet jetzt durch den Klimawandel bedingt immer etwas später statt. Das heißt, wir machen den Rebschnitt Jänner, Februar. Mit dem Rebschnitt setze ich eigentlich den Schritt fürs neue Jahr an. Das heißt, für das neue Wachstumsjahr. Mit dem Rebschnitt, da gibt es verschiedenste Methoden, zum Beispiel jetzt wird immer mehr der sanfte Rebschnitt gewählt, das heißt, dass ich wieder entgegenwirke, dass es gibt so eine bestimmte Krankheit bei Reben, die heißt Eska. Und mit dem sanften Rebschnitt versuche ich das auch zu umgehen, dass meine Rebstöcke immer älter noch werden können. Das heißt, ich fange mit dem sanften Rebschnitt im Jänner an, setze damit die Grundlage fürs neue Weinjahr. Und dann fängt das an auszutreiben, die Reben beginnen, sieht es dann immer den schönen Wachstum im Frühjahr. Und dann ist wahnsinnig viel Arbeit, gerade für einen Winzer im April, Mai, Juni. Da beginnt es dann einfach, alles beginnt zu blühen, alles geht wahnsinnig schnell, da ist wahnsinnig schneller Verlauf einfach. Und da ist einerseits ganz viel im Weingarten zu tun einfach. Man geht da wahnsinnig oft durch die Rebzeilen, man bindet an, nachdem der Rebschnitt stattfindet. Dann ist einfach viele verschiedenste Pflanzenschutz ist dann natürlich auch ein Thema, früher oder später.
Aber wie machst du das dann? Also das eine, was du jetzt gesagt hast, weil der Rebschnitt ist anders als bei herkömmlichen?
Ja.
Was meinst du damit?
Also sanfter Rebschnitt, das ist einfach eine eigene Methode, wie ich den Rebschnitt führe. Also man entscheidet sich einfach, wie viele Augen lasse ich dem Trieb, wie schneide ich den Rebstock an sich. Genau, das ist einfach eine Methode.
Also du lässt ihn wilder vielleicht, kann man sich das so vorstellen?
Ja, also ich setz einen Zapfen. Dementsprechend man setzt die Mannens ab, also es ist einfach eine bestimmte Methode. Vielleicht geht es jetzt zu sehr ins Detail, das können wir uns draußen vielleicht am Feld auch anschauen, wie der Rebschnitt dann stattfindet.
Okay, ja.
Ja.
Okay, und das Zweite war, wenn du dann im Mai, Juni das produzierst, den Wein, was machst du da anders? Oder ist es noch immer, ist es dann noch immer gleich mit den herkömmlichen?
Genau, also das kommt immer darauf an. Also ich glaube, das ist bei Naturwein an sich, ist das jetzt, glaube ich, gar nicht das Thema, sondern es geht da eher darum, wie mache ich die Bewirtschaftung draußen. Also da geht es eigentlich, unser Fokus ist da auf biologische Bewirtschaftung. Das ist immer noch, also ich reduziere, also was ganz intensiv ist, im Gegensatz zu anderen, vielleicht anderen Weinen, ist, ich reduziere Trauben extremst pro Stock. Mhm. Das ist jetzt vielleicht im Vergleich zu anderen Winzern, das ist einfach der Grund, warum, wenn ich eine Traube pro Trieb habe, habe ich einfach viel weniger Ertrag und die Traube kriegt die kompletten Nährstoffe von dem Stock. Einerseits ist das, andererseits, was auch ein wahnsinniges Thema ist, ist Laubwandmanagement. Mhm. Das ist auch immer durch Klimawandel. Es ist bei uns ein sehr trockenes Gebiet. Das heißt, im Sommer ist es sehr heiß, trotzdem auch. Also, obwohl wir ein cool Climate-Gebiet sind, immer noch jetzt weltweit gesehen. Mhm. Aber trotzdem ist es wahnsinnig warm. Und mit der Laubwand, eigentlich mit der Laubwand, regulierst du dann auch, okay, wo ist die Schattenseite, wo ist die Sonnenseite, wo lasse ich die Trauben hängen, dass ich sage, okay, wie regle ich dann das Laubmanagement? Das heißt, fahre ich mit Laubbläser, wo setze ich den ein, wie intensiv setze ich den ein? Genau.
Ist es teurer, Naturweine zu produzieren?
Ja, auf jeden Fall, weil du hast viel mehr Arbeitsstunden pro Stock. Also du hast pro Stock einfach so viel mehr Stunden, die du investierst. Du reduzierst die Trauben, du gehst händisch da und raus, du machst Laubreduktion auch händisch natürlich. Du hast einfach so viel mehr Arbeitsstunden pro Stock, die sich natürlich dann früher oder später auch einfach teurer sind. Nachdem ich aber auch die Trauben reduziere und nur eine statt an drei Trauben pro Stock sind, das heißt, ich habe viel weniger Erträge. Weil ich damit natürlich auch, ich reduziere auch, dass ich keine Krankheiten in meinem Garten habe. Weil umso mehr Trauben hängt, umso verdichtet ist das Material, was hängt. Und umso schneller können Krankheiten auf die Traubenzone einfach kommen.
Okay.
Und dementsprechend umgehe ich das Risiko einfach, dass ich weniger Trauben hängen habe. Weniger Trauben ist auch weniger Liter dran. Das heißt, ich habe viel weniger Menge.
Wie viel mehr musst du investieren? Hast du deine Zahl?
Ich glaube, das kann man nicht so klar sagen pro Flasche Wein umgerechnet. Aber ich würde sagen, es ist um zwei Drittel mehr.
Wow. Ich meine, das ist ja eine große Investition eigentlich im Vergleich. Ja. Nur, dass du im Vorgespräch auch schon erzählt ein bisschen, du kommst gerade aus New York City, dass die Naturweine aus Österreich total beliebt sind, vor allem im Ausland.
Ja.
Vielleicht kannst du darüber erzählen, was ändert das?
Was ändert das? Also ich glaube, dass das Bewusstsein oder diese Stilistik von Wein ist ja schon eine eigene Stilistik dann auch. Also wenn ich das im Glas habe, sagt man auch oft den Konsumenten, es ist Naturwein und nicht herkömmlicher Wein, weil die Stilistiken sind wieder vielleicht für viele ein bisschen mostiger, dass sie wieder ein bisschen mehr nach diesem Most schmecken. Wilder, vielleicht intensiver manchmal, ganz andere Richtungen. Und ich glaube, dass viele Leute im Ausland explizit diese Weine trinken möchten. Aber es ist ganz spannend, weil zum Beispiel jetzt in New York gibt es wahnsinnig viele Winzer aus Österreich, die in Österreich gar nicht bekannt sind oder die vielleicht mittlerweile ein bisschen bekannt sind, weil Naturwein ja auch in Österreich immer wieder mehr ein Thema wird. Und du fährst nach New York und lernst dort, kommst in ein Restaurant, du siehst auf diesen Karten österreichische Naturwinzer, genauso wie man in Österreich eigentlich hauptsächlich Wachau sieht, sind dort natürlich auch vertreten. Aber sonst wahnsinnig viele Naturwinzer. Also auf dieser Naturweinmesse waren jetzt von den 80 Produzenten, die teilgenommen haben, 37 Österreicher.
Wow.
Was halt auch da zeigt, wie groß der Naturweinmarkt international im Vergleich ist. Also ist ein Wahnsinn.
Es ist interessant, weil international, also die großen Weine kommen ja aus Argentinien, Spanien, Frankreich, ja. Italien, Südafrika, ich glaube, das war es eh so ungefähr.
Ja.
Österreich kommt das selten vor, aber wäre das eine Möglichkeit, dass Österreich bekannter wird?
Ja, ist halt sehr lustig, weil wenn wir jetzt beispielsweise das Beispiel New York hernehmen, die haben eine Einwohnerzahl von 10 Millionen, glaube ich, jetzt mal New York City, im Vergleich zu Österreich. Ja. Also ich glaube, unsere Rebfläche halt im internationalen Vergleich ist sehr klein. Also wir haben in Österreich 44.000 Hektar Rebfläche. Wir haben halt einfach viel zu wenig Produktion, glaube ich, dass es international jetzt von so einer Wichtigkeit in der breiten Masse spielt. Aber am Top-Segment ist Österreich einfach wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, jede gute Weinkarte hat Österreich auf der Karte, weil es einfach im Spitzenniveau einfach so gute Weine produziert. Mhm. Und ich glaube, wenn man, sobald man in ein gehobeneres Restaurant im Ausland geht, sieht man Österreich auf der Weinkarte. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir mit unserer geringen Hektaranzahl trotzdem sehr qualitativ hochwertige Weine produzieren, weil wir uns einfach auch alle rundherum, alle Winzer, damit beschäftigen, immer noch bessere Qualitäten zu erzeugen und nicht noch mehr Erträge zu erzeugen. Okay. Glaube ich, ein Grunddurchschnitt. Ja. Mhm.
Die Naturweine gibt es sie nur in Österreich? Ist das ein besonderes Merkmal aus Österreich?
Nein, es gibt sie nicht nur in Österreich. Frankreich war da der Initiator für Naturwein an sich. Also da gibt es ja, Wein Naturel ist in Frankreich geboren. und in Österreich an sich ist aber, hat damals, es gibt einige Raritäten, würde ich jetzt mal sagen, im Winzerdasein, die schon sehr, sehr früh angefangen haben, Naturwein zu produzieren. Ich glaube, die haben sehr viel aus Frankreich getrunken und verkostet. Und ja, also ich glaube, Österreich ist auf jeden Fall unter den Top 3 Naturweinproduktionsländern, wenn nicht sogar nach Frankreich, ich glaube Nummer 2 nach Frankreich. Mhm. Ja.
Wenn du hast mit 25, oder? Dein erstes Weingut gegründet. Vielleicht kannst du darüber erzählen, wie kam es dazu?
Also ich muss sagen, ich habe ein riesiges Glück. Ich bin auf einem Weingut groß geworden.
Okay.
Also meine Eltern haben ein Weingut. Und ich glaube, man lernt es, man schätzt es zwar, aber man lernt es erst schätzen, wenn man fort ist, was man zu Hause für ein Geschenk hat. Also es kam dazu im Ausland, wie ich in den Niederlanden studiert habe, habe ich mit einem Sommelier zusammen gewohnt und der hat mir gesagt, der hat mir jeden Abend richtig gute Weine eingeschenkt und ich habe gesagt, boah, sowas würde ich auch richtig gern produzieren. Und bin dann heimgekommen und habe mit meinen Eltern geredet und habe gesagt, puh, ich würde richtig gern Weine produzieren. Und habe dann auf der BOKU den Master in Weinbau und Önologie angefangen, nachdem ich habe einen Bachelor schon in International Wine Business gemacht und eine Sommelier-Ausbildung und habe dann eben gesagt, okay, ich gehe jetzt nochmal fort, schauen wir die Wälder ein bisschen an und habe dann einen Master in ganz was anderes in den Niederlanden gemacht und bin dort eben wieder zurück zum Wein gekommen.
Wo bist du da kurz aus?
Ich habe dort Master in Content und Media Strategy gemacht.
Okay.
Aus dem Grund, dass ich während meines Bachelors bei den Medienagenten in Deutschland war. Das ist eine Wein-Marketing- und Kommunikationsfirma. Und die haben mich eigentlich dazu inspiriert, dass ich Content- und Media-Strategy mache, aber andererseits auch, dass ich jetzt Naturwein produziere, weil in Deutschland habe ich das erste Mal österreichischen Naturwein getrunken. Die haben eine Vertikale von österreichischen Naturwein gesagt und haben gesagt, das ist das, was Naturwein sein sollte und haben neun österreichische Winzer dort mir zum Verkosten geben. Mhm. Und es war grandios. Und ja, dann habe ich noch ein bisschen was ausprobiert, wo vielleicht es noch hingehen kann. Aber habe dann wieder entschieden, okay, nein, eigentlich, ich würde gern wieder zurückkommen. Und bin dann im Jänner zurückgekommen und habe gesagt zu meinen Eltern, boah, ich würde richtig gern Wein produzieren. Aber ich habe das natürlich immer mitbekommen und von anderen Winzerkollegen, sicher, man ist da sehr verkettet. Aber trotzdem so die Grundausbildung jetzt mit Weinbau und Önologie, mit dem Master, ist das natürlich eine gute Kombination gewesen. Hab dann gesagt, okay, mit Jänner 2022 fange ich jetzt an, mit dem Rebschnitt eben, dass ich meine Weine produzieren will. Und so hat es ein bisschen gestartet, das Projekt.
Wenn du baust ja nicht nur Wein an, sondern du setzt ja auch geschickt, würde ich mal sagen, auf Marketing. Also du hast ja einen Wein von dir hergestellt. Da steht drauf Barawararin, wenn ich das richtig ausspreche.
Ja, Barawararin, ja.
Okay, das war das Punkt. Aber was bedeutet das oder was ist so dein...
Genau, also das Ding ist, ich glaube, dass gerade wenn Naturwein viel im Ausland getrunken wird, war für mich einfach wichtig, ich will die Herkunft ein bisschen herzeigen. Und bei Naturwein darf ich ja nur draufschreiben, Wein aus Österreich oder Landwein, weil das ist kein Qualitätswein. Meistens geht es nicht durch, weil es ist oft unfiltriert. Und um mich daraus ein bisschen so ein bisschen frei zu spielen. Da habe ich mir gedacht, ich will trotzdem herzeigen, woher ich komme. Und habe jedem Wein so ein bisschen den Charakter mitgegeben, wie er so sich im Weingarten verhalten hat oder wie er danach beim Verkosten war oder wie viel Arbeit in jedem Wein steckt. Und wir haben da jetzt gerade im Glas Petnat Barabararin. Mhm. Das heißt einfach, Barabararin heißt Arbeiterin auf Weinviertlerisch. Und das ist einfach aus dem Grund, einerseits, der Wein ist aus grüner Veltliner und gelben Muscatella-Trauben, handgelesen. Und wir haben den dann in die Flasche gefüllt, haben den bis Februar 5-mal geschüttelt, um den immer wieder die Hefe mit dem Wein in Verbindung zu bringen und dass es sicher durchkehrt, nachdem ich keine Reinzuchthefe verwende, aber ist das immer so ein bisschen ein Risiko dabei. Deswegen haben wir das extra oft geschüttelt händisch und haben ihn dann im Februar, wie es draußen -7 Grad gehabt hat, das war Anfang Februar, also dieses Jahr, Jänner 23, haben wir ihn bei -7 Grad händisch degorgiert. Das heißt, man schießt den Hefepfropfen mit einem Degorgierhaken raus. Mhm. Das heißt, da setzt sich die Hefe ab natürlich, weil der Gärprozess ist beendet. Die Hefe setzt sich ab, der Rest und Trub und Weinstein und den gebe ich dann wieder hinaus, um ein klares Produkt zu haben. Das heißt, ich mache das mit einem Degorgierhaken, mache ich jede Flasche auf und der Prozess heißt dann Degorgieren und danach fülle ich die Flasche wieder auf mit dem Grundwein. Also das heißt, ich nehme eine Flasche her und verwende zum Auffüllen und mache den Wein dazu. Deswegen heißt es jetzt Barabararin, weil da so viel Arbeit war.
Okay.
So viele verschiedene Prozessschritte, die man selber händisch machen muss.
Wie viele Sorten baust du an?
Also ich selber arbeite mit den Rebsorten, die eben mein Opa oder mein Papa angepflanzt haben. Und das war hauptsächlich grüner Veltliner, gelber Muscatella und Zweigelt. Mit den drei Rebsorten arbeite ich auch.
Die aber sehr unterschiedlich sind.
Die sind sehr unterschiedlich, ja. Man merkt das jetzt auch extremst. Biologische Bewirtschaftung, wo ist der Unterschied von gelbem Muscatella zu grüner Veltliner in der Anfälligkeit auch? Und Zweigelt ja auch als einzige Rotweinrebsorte, die ich eben ausbaue.
Deine Flächen sind auch sehr klein, oder? Wie groß ist dein Weingut?
Mein Weingut ist 2,5 Hektar. Also es liegt unter der Durchschnittsgröße von einem österreichischen Weingut. Und ist wahnsinnig klein. Ich habe jetzt mit diesem Jahr ein bisschen mehr dann noch dazu gemacht, aber ich habe mit 2,5 Hektar gestartet. Aus dem Grund, dadurch, dass ich das ganze Jahr irgendwie so sehr viel Arbeit ist, sehr arbeitsintensiv ist, wollte ich mal schauen am Anfang, wie funktioniert das mit so einer kleinen Größe eigentlich genau.
Es gibt im österreichischen Weinbau einen ganz klaren Trend, und zwar, dass immer weniger Bäuerinnen und Bauern auf immer größeren Flächen Wein produzieren. Du kommst aber mit weniger Fläche aus, also du bist ein bisschen gegen den Trend. Ist das möglich, auf einer kleinen Fläche Wein zu produzieren und davon leben zu können?
Ja, es ist ganz spannend, weil ich habe mir auch die Zahlen angeschaut und es ist ja, wenn man sich jetzt in 20 Jahre Trend herschaut, ist statt 14.000 Betriebe sind, glaube ich, 10.000 Betriebe. Ja. Oder statt 1,5 Hektar Durchschnittsgröße sind 4,5 Hektar Durchschnittsgröße pro Betrieb. Und ich habe das ich glaube, ich habe das Glück, dass ich jetzt keinen Druck hatte am Anfang, weil meine Eltern immer gesagt haben, okay, es muss ja auch Spaß machen und es soll jetzt nicht nur wahnsinnig arbeitsintensiv sein. Ich glaube, das war sicher ein großer Faktor, warum es auch funktioniert hat, warum ich so klein bin. Andererseits ist es auch, es kommt halt immer dann darauf an, wie viel Arbeit kann ich reinstecken, wie wichtig sind mir die Weingärten an sich und wie wichtig ist es auch dem Endkonsumenten, wie viel Zeit ich in den Weingärten dann verbringe. Also dementsprechend habe ich einfach, wie wir es eh schon angesprochen haben, viel mehr Arbeitsstunden pro Stock und das muss ich halt dann, das ist dann halt einfach im Endeffekt der Preis, den die Flasche kostet im Regal. Ob die jetzt sagen, ob das wert ist oder nicht wert ist, ist halt immer sehr dehnbar. Aber andererseits, ja, es ist ein Lebensmittel, es ist wichtig, was ich dem Produkt zugebe oder nicht zugebe.
Was würdest du sagen, wenn man es an 3 Punkten festmacht, was müsste erfüllt sein, damit man eben auch als kleine Weinbauerin oder als kleiner Weinbauer überleben kann?
Ich glaube, es muss Naturwein sein. Einerseits, weil die Qualität dann natürlich auch eine Frage stellt und ich kann einfach nur dann wirklich so klein sein, wenn die Qualität dementsprechend ist. Ich glaube, ich kann auch nur dann so klein sein, wenn ich die Konsumenten finde, die das wertschätzen, dass wirklich so viel Arbeit in diesem Produkt steckt. Und andererseits, es ist so schwierig zu sagen, warum, wie kann man so klein sein, weil es ist einfach, Am Anfang war das einfach so eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, ich will klein starten und schau einfach mal, wie es hingeht, also wie es funktioniert, ob auch der Markt da ist, der so Produkte wertschätzt.
Hast du eine Zielgruppe zum Beispiel?
Ja, ich habe meine Zielgruppe, ich war ganz klar, dass meine Zielgruppe zwischen, ich würde jetzt sagen, 28 und 48 sich befindet, okay, weil das Produkt, ich glaube einfach, dass davor viel zu teuer das Produkt ist und danach vielleicht Naturwein noch ein zu verrückter Begriff ist. Ja, sicher, es ist wahnsinnig viel Arbeitsstunden alleine auch. Ich habe die Etiketten selber gemacht, ich habe die ganzen Ideen, dass die Charaktere oder so auf den Flaschen oder so. Ich glaube, das sind halt wahnsinnig viele Arbeitsstunden, die halt irgendwie, es ist ein bisschen wie beim Künstler, die eigentlich so im Hintergrund passieren, wo man das dann niederschreibt, wo man vielleicht dann die Fotos selber macht und dann mal schaut, wie es funktioniert. Ich glaube, das sind so viele Gedanken dahinter passiert, bevor ich zum ersten Rebstock gegangen bin oder bevor ich die erste Lese gemacht habe, wo ich schon davor ein genaues Bild gehabt habe, wie der Wein im Endeffekt dann sein soll, dass ich schon genau gewusst habe, warum nehme ich 50% Grüner Veltliner, warum nehme ich 50% Gelbmuskateller-Trauben und gebe sie zusammen, weil ich mir schon Gedanken gemacht habe, okay, Grüner Veltliner ist gut für den Gaumen, Gelbmuskateller ist intensiv in der Nase, es kann 50-50, ist eine gute Kombination. Andererseits ist die ganze Aufarbeitung bei 2,5 Hektar, du machst halt wirklich alles selber.
Ich wollte hier fragen, wie groß ist dein Team?
Ja, das ist halt so eine Frage, so Papa, Mama helfen fleißig mit. Ja. Das stimmt schon. Also das
beim Ernten
ist
wahrscheinlich mehr Leute, oder?
Beim Ernten sind ganz viele Freunde und Studenten und auch ganz viele Pensionisten aus dem Ort, von die mithelfen. Also das ist super, das ist echt Gold wert. Also sonst könnte das auch nicht überleben, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss noch Erntehelfer zahlen. Und so ist es halt einfach immer so eine gemeinsame Jause, wo wir gemeinsam essen und danach irgendwie so das Produkt zelebrieren, was wir gerade in den Keller gebracht haben.
Wie sieht so ein Tag im Leben einer Weinbäuerin aus?
Es gibt ja eigentlich keinen typischen Winzeralltag, weil jeder Tag ist so individuell, weil man halt einfach mit der Natur arbeitet. Das heißt, man kann sich nicht drauf verlassen, scheint heute die Sonne, regnet es heute. Und während der Lese ist genau das das Risiko. Also zum Beispiel, wir können jetzt von 2023 hergehen während der Lese. Es war super warm. Wir haben Mitte September eigentlich so durchschnittlich hat wieder gestartet zu der Lese. Und es hat immer noch draußen über 25 Grad gehabt am Tag. Und man nutzt dann halt einfach, okay, man sagt, okay, man will jetzt starten zum Lesen. Das heißt, der Tag startet sehr früh. Aber man startet eigentlich das Erste, was man macht, ist im Weinkeller gehen, ob schon was gärt, wenn schon was gärt, vielleicht Presse waschen. Danach geht man raus in den Weingarten, fahrt mit dem ganzen Team eigentlich gesammelt, trifft man sich am Weingut und fahrt raus. Und ist dann den ganzen Tag eigentlich bis zum Mittag, bis um 11. Eigentlich haben wir heuer nur gelesen, dadurch, dass es dann zu warm wurde, also 11, 12. Sind dann heimgefahren und haben das Erste, was ist, ist immer die Trauben in den Keller bringen, dass sie danach nicht mehr der Wärme ausgesetzt sind. In den Weinkeller. Und danach gibt es währenddessen Jausen eigentlich alle. Da fängt dann mein Harteljob an. Das heißt eigentlich, wenn dann die Trauben rebeln, das heißt, ich trenne die Beeren vom Stielgerüst. Oder ich mache ganz Traubenpressung. Das heißt, ich sage, okay, ich lasse das Stielgerüst mit den Beeren zusammen und presse es dann, weil durch das Stielgerüst ist natürlich wieder eine ganz andere Stilistik, als wenn ich es entbehre. Also so viel, das sind wahnsinnig viele Entscheidungen, die man da auch trifft als Winzerin. Danach geht es im Keller dann weiter und man ist dann eigentlich bis um spätabends im Keller und versucht das Material, das Beste daraus rauszuholen. Schaut sich auch noch um den Tag, wahrscheinlich, was man am Tag davor gelesen hat. Und jetzt, wo wir jetzt da sitzen, im Oktober, November, ist halt wieder was ganz anderes. Also jetzt sind gerade jeder Winzer ist eigentlich unterwegs, weil seine Weine ist schön und gut, wenn sie im Weinkeller gut gären und wahnsinnig gutes Produkt ist, aber das Produkt gehört halt auch an den Mann gebracht oder an die Frau gebracht. Und dementsprechend ist jetzt eigentlich jeder Winzer zurzeit sehr viel unterwegs. Man ist aber jetzt, natürlich denkt man jetzt auch schon wieder ans nächste Weinjahr im Weingarten. Also eigentlich ist man gefühlt überall.
Ich würde vorschlagen, also jetzt haben wir ja viel über das Weingut gesprochen. Schauen wir mal aufs Feld aus.
Sehr gern. Ja, man sieht ja das Laubfalschen überall runter.
Ja, das ist das Weingut.
Ja, also das Weingut ist eigentlich unten ein Teil, Aroma ein Teil. Wir haben da jetzt Weingärten, aber die sind eigentlich in ganz Zellerndorf verteilt. Man hat eigentlich oft verschiedenste Lagen. Um auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Hagelschaden kommt oder um
wenn irgendwas passieren sollte auf der einen Rebfläche, dass man ein bisschen abgesichert war. So war das irgendwie von früher. Dementsprechend hat eigentlich, wir sind jetzt auf der Lage Maulaffan.
Mhm. Wie viele Lagen hast du?
Also ich habe selber jetzt die Lage Satzen, mhm, hauptsächlich, also ganz viel Satzen. Da ist auch Treusteln und Wartberg und Maulaffan, also das sind eigentlich so die vier Sachen.
Also vier Lagen hast du?
Genau, richtig. Mhm. Ja.
Und ich abzusichern.
Um mich abzusichern. Mhm. Und es ist auch wahnsinnig spannend, weil der eine, wir sind jetzt auf Lehmboden, mhm, um in der Lage Satzen ist es Lössboden. Mhm. Und das ist natürlich auch ganz spannend, dann im Wein zu schmecken. Was ist auf Lössboden, was ist auf Lehmboden, wie ist der Nährstoff dann auf dem Boden?
Das Militär der österreich-ungarischen Armee wurde regelmäßig mit großen Mengen Wein beschenkt. Die sogenannten patriotischen Beiträge wurden stets im Amtsblatt der Wiener Zeitung aufgelistet, so etwa in der Ausgabe vom 13. Dezember 1813 auf der ersten Seite des Amtsblattes. Dort heißt es: Für die in den hiesigen Militärhauptspitale befindliche Militärmannschaft sind neuerdings an weißen und roten Weinen folgende patriotische Geschenke gemacht worden. So haben der Dr. Juris von Hotze und der Müllermeister in Schwadorf, Johann Putsch, 8 Eimer Wein dargebracht. Gleichermaßen sind für die Mannschaft des Wiener Invalidenhauses von verschiedenen Wohltätern 15 Eimer und 34 Maß Wein übergeben worden.
Das ist jetzt Grüner Veltliner. Wir waren davor bei Gelber Muscatella. Wir sind ja gerade mitten im Herbst. Das heißt, die Blätter verändern eigentlich die Farbe und dann fallen sie ab. Das heißt, das ist eigentlich einer der wenigen, wo wirklich noch ganz viel Blattwerk hängt. Wir sind da jetzt auch auf Lössboden und wir haben da ganz alte Rebstöcke vor uns. Das heißt, die sind alle zwischen 40 und 50 Jahre alt.
Wie wirkt sich das auf den Wein aus?
Ältere Rebstöcke regulieren sich eigentlich schon selber. Das heißt, sie regulieren das Trauben gut. Also sie haben weniger Trauben pro Stock hängen. Sie sagen einfach, okay, so viel hätte ich gern, mehr will ich nicht mehr produzieren, so eine Art. Andererseits wurzeln die aber auch tiefer. Also ein Rebstock kann ja bis zu 40 Meter eigentlich unter die Erde wurzeln.
Wow.
Und ältere Rebstöcke haben dann natürlich schon tiefere Wurzeln. Und Wurzel hat das Ding, dass sich die natürliche Wasser und Nährstoffe von den Wurzeln herholen. Und umso tiefer die Wurzeln ist jetzt zum Beispiel bei einem heißen Sommer, klimawandelbedingt auch wieder, bei einem heißen Sommer ist es natürlich grandios gut, wenn die Rebstöcke sehr tief verwurzelt sind. Andererseits, ja, da sind wir auf Lössboden, das ist sicher auch ein Unterschied.
Und aber würdest du sagen, das ist eine Art Poker schon?
Ja.
Weil wenn du auf alte Rebstöcke setzt, hast du automatisch weniger Weintrauben. Dafür
ja,
sind sie aber, wenn Wetterextreme eintreten, wenn es nochmal frostig ist, also halten die durch.
Ja.
Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt neue pflanzt, kriegst du zwar mehr, aber es kann sein, dass die alle absterben, wenn das Wetter schlecht ist.
Richtig, ja. Also theoretisch, wenn das Wetter schlecht ist, ist ja, weil es das Wetter grandios heiß. Sehen wir das. Aber du hast, wenn du junge Rebstöcke hast, du musst halt auch immer für die nächste Generation arbeiten, theoretisch. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ein Rebstock kann, ich würde sagen, maximal, würde ich jetzt sagen, 70 Jahre oder so, im Durchschnitt, im Normalfall würde ich jetzt werden. Ich glaube, ein Rebstock wird ab 50 Jahren, findest du ihn einfach nur mehr als Rarität irgendwo in den Weingärten. Mhm. Und du arbeitest ja, meine Rebstöcke sind von meinem Opa eigentlich hauptsächlich gepflanzt worden. Das heißt, ich arbeite ja auch wieder darauf hin, dass ich für meine Kinder oder Enkelkinder die Rebstöcke pflanze oder setze. Dementsprechend muss ich halt immer einerseits diesbezüglich schauen, okay, wie viel kann ich wirklich noch, wie wichtig ist mir wirklich noch, wie viele Jahre kann ich davon jetzt noch produzieren? Und ab wann fange ich an, okay, für die nächste Generation wieder den nächsten Grundstock dazulegen? Dementsprechend ist das schon mal ein Faktor, ob ich entscheide, rode ich den Weingarten, lasse ich ihn noch länger, wie schmecken die Trauben, sind die gut, sind die schlecht, wie viel habe ich wirklich noch Ertrag pro Rebstock? Wenn er dann nur mal eine Traube pro ganzen Rebstock bringt, ist halt dann die Frage, ob es die noch auszahlt oder nicht.
Der edle Tropfen dann.
Der edle Tropfen, das ist dann wirklich ganz, ganz wenig. Ja, das stimmt, aber das sind halt ganz viele Faktoren, die zusammenspielen, wo du halt auch immer im ganzen Jahresverlauf schaust, okay, wie sind die Rebstöcke an sich, wie verändern sich die, ist das gut, ist das schlecht. Mhm. Ja, aber es ist schon ein bisschen ein Pokern. Ja.
Wie geht's dir mit Schädlingen um?
Ja, ist eine gute Frage. Also, es gibt ein paar Krankheiten einerseits im Weinbau, die einfach altbekannt sind. Echter Mehltau, falscher Mehltau, Oidium, Peronospora. Also da gibt es ein paar Dinge, die man einfach versucht, okay, das fängt eigentlich schon an, gleich eigentlich am Anfang von der Blüte. Wenn in der Blüte zum Beispiel, wenn es regnet oder so, hast du halt schon, okay, es ist ein wahnsinniger Druck eigentlich schon als Winzer, weil da fängt schon an, das Ganze. Und wenn du es einmal hast, so eine Krankheit drinnen, dann ist es wahnsinnig schwer, die auch wieder loszuwerden. Mhm. Und das ist halt schon so ein Thema. Du musst immer schauen, wie geht es jedem Weingarten, weil es kann in einem Weingarten ganz anders ausschauen als in dem nächsten Weingarten. Aber ja, es gibt so diese altbekannten Krankheiten, die, wo du einfach beim Durchgehen, du schaust da regelmäßig die Blätter an, sind da Sporen drauf, ist Traubengut, ist es befallen, eigentlich schon am Anfang, du siehst es sofort auch, wenn eines von diesen Krankheiten eben drinnen ist, du musst sofort eigentlich mit Pflanzenschutz dagegen arbeiten. Oder halt eben reduzieren, wenn du sagst, okay, ja, das ist ein Videobefall, musst du eigentlich sofort dagegen wirken. Ja.
Ich komme auf den Naturwein zurück.
Ja.
Wie viel Chemie setzt du dann ein?
Chemie eigentlich in der Hinsicht gar nicht. Also ich darf ja, dadurch, dass ich auch biologisch arbeite, darf ich ja nur mit Mitteln arbeiten, die vom Boden theoretisch, also die vom Boden gegeben sind. Das heißt, ich kann Kupfer und Schwefel verwenden, aber sonst nichts. Also ich kann keine chemischen Produkte verwenden. Aber ich muss natürlich Pflanzenschutz betreiben und das ist in der Hinsicht ist eigentlich wie, ich kann mir das vorstellen, wie ein bisschen wie ein Sonnenschutz, wie so eine Sonnenmilch, so vergleichen wir das immer. Eigentlich jedes Mal, wenn es regnet, muss ich wieder Sonnenschutz auftragen. So in der Art funktioniert das eigentlich im Weinbau. Das heißt, wenn es ein sehr regnerisches Jahr war, deswegen habe ich vorher auch Jahr 2014 erwähnt, weil da hat es wahnsinnig viel geregnet im Sommer. Jedes Mal, wenn es geregnet hat, wurde der Pflanzenschutz eigentlich abgewaschen und dann musste ich wieder Pflanzenschutz betreiben. Und dann habe ich wieder den Gegenpol, wenn ich Pflanzenschutz betreibe, heißt das, ich fahre mit einem Gerät durch die Rebzeilen. Und das ist immer natürlich Bodenverdichtung. Und dann muss ich wieder schauen, okay, wie kann ich dieser Bodenverdichtung entgegenwirken? Und das mache ich dann wieder mit Begrünung, dass ich mit diesen verschiedenen Wurzeln, egal ob jetzt in Flachebene oder tiefer Wurzelnde, dass ich da, also es ist eigentlich so, ich bedenke, wenn ich diesen Schritt mache, schon wieder den nächsten Schritt, was ich dagegen machen kann. Und das ist gerade bei Naturwein ist es auch so ein Thema, weil Naturwein ist natürlich viel auch, dass ich einfach sage, okay, ich verzichte im Keller, aber ich beschäftige mich natürlich auch mit jedem einzelnen Rebstock ganz intensiv. Okay, hat der was oder muss ich was tun oder muss ich Pflanzenschutz betreiben, muss ich es nicht betreiben, kann ich darauf verzichten? Und was ich halt auch wahnsinnig viel mache beim Naturwein, ist halt einfach auch Präparate ausbringen und zum Beispiel Tees, Kräuter, also wir haben eine Kompost-Tee-Anlage, das heißt, wir machen Komposttee selbst, den wir dann auch wieder in den Weingarten ausbringen, um auch wieder dem Weingarten was Gutes zu tun. Also das ist halt auch so, okay, wie kann ich drauf die Rebstöcke noch stärken?
Und das geht sich aus, also auch wenn du keine Chemie verwendest,
das funktioniert, ja. Das funktioniert auf jeden Fall auch. Es ist halt einfach nur wahnsinnig arbeitsintensiv, ja.
Inwieweit wirkt sich der Klimawandel auf deine Weinsorten aus?
Ach, das ist ganz spannend. Also ich glaube, Klimawandel ist ein wahnsinniges Thema, was wir halt auch merken, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Es wird immer wärmer. Niederschlagsmenge verändert sich. Wir sind ein sehr trockenes Gebiet. Wir haben, glaube ich, 500 Millimeter Niederschlag im Jahr. Und du versuchst dann einfach, okay, wenn ich mit dem Klimawandel eigentlich arbeiten will, das heißt, ich versuche, Begrünungen anzubauen. Das heißt, ich baue Begrünungen an, dass ich einerseits den Boden lockere, andererseits habe ich dann Insekten, da ich habe Flachwurzler, Tiefwurzler von der Begrünung her. Klimawandel andererseits, es wird wärmer. Das heißt, es ist richtig heiß im Sommer. Ich versuche, das Laub dementsprechend zu machen. Das heißt, ich habe Blätter von den Weinstöcken einfach an sich und ich versuche, die Laubwand so zu halten, dass es einerseits im Sommer, immer wo die Sonne zum Mittag ist, wo es am heißesten ist, versuche ich, das Blattwerk so zu machen, dass die geschützt sind, die Trauben von den Blättern. Und auf der anderen Seite, dass ich eher sehr radikal die Blätter entferne, dass ich da eben offener bin, dass wenn es zum Beispiel regnen würde oder wenn, dass die Trauben nicht so dass die eher offener sind und nicht so extremst verdeckt sind von den Blättern eigentlich. Das heißt, ich kann einerseits mit dem dagegen arbeiten, Andererseits eben Begrünung bringt mir auch wieder Feuchtigkeit. Das heißt, ich habe dann wieder im Sommer, wenn es so heiß ist, merke ich halt auch extremst, begrünte Rebzeilen sind einfach nie und nimmer so heiß wie unbegrünte Rebzeilen. Das heißt, wenn ich einen offenen Boden habe, die Erde, die erhitzt sich von der Sonne. Das habe ich einfach, wenn ich jetzt Begrünung habe, ist es halt einfach alles nicht so heiß. Genau. Also Klimawandel ist auf jeden Fall ein Thema, wo sich, glaube ich, stetig, wo man sich auch irgendwie nachdenken muss und irgendwie dementsprechend auch anpasst als Weingut. Genau.
Ich meine, gerade in diesem Jahr, im Mai, der war verregnet und im September war es jetzt total trocken.
Total trocken, ja.
Wie gehst du mit solchen spontanen oder Extremen eigentlich um?
Ja, das Ding war, zum Beispiel jetzt beim heurigen Jahrgang war es so super, wir hatten im August eine Regenwoche. Ich glaube, jeder hat lamentiert, wenn er in der Stadt war. Es war richtig schlechtes Wetter. Jeder Winzer hat wahnsinnig gefeiert und hat gefreut, endlich regnet. Ja, also du versuchst halt einfach alles zu tun, um dagegen zu arbeiten. Zum Beispiel dieses Jahr, es war super heiß, im April, nach April eigentlich, also Mai, Juni, Juli. Und wir haben im Juli gesagt, okay, es ist super heiß, wir hoffen einfach noch, dass es regnet im August. Wir begrünen jetzt nochmal ein paar Rebzeilen, also wir versuchen dann nochmal, dass nochmal ein Nährstoffaustausch ist. Also du versuchst einfach, du arbeitest eigentlich ein bisschen auf gut Glück hin und andererseits, okay, du hast schon Erfahrung, die der Vater oder der Großvater über Jahrzehnte hat, die du halt jetzt einfach über ein paar Jahre hast und versuchst eigentlich vorauszudenken. Ja, also es ist eigentlich immer ein bisschen ein Risiko auch dabei. Manche Jahre wie 2014, es hat wahnsinnig viel geregnet. Also da kannst du dann eigentlich, bist du dann dauernd unterwegs. Und dann hast du wieder so Zitterjahre wie beispielsweise eben dieses Jahr oder letztes Jahr, wo es so wahnsinnig heiß war den ganzen Sommer, wo du sagst, boah, Wahnsinn, will ich überhaupt noch mit der Natur arbeiten? Macht das überhaupt noch Spaß? Es ist so wahnsinnig heiß. Und dann kriegst du deine Ernte rein und kriegst deine paar Trauben, weil, wie gesagt, wir haben ganz wenig Trauben dann hängen. Und bist super happy, weil du dir irgendwie da denkst, ja, okay, das ganze Jahr Arbeit hat sich ausgezahlt für die eine Traube pro Trieb. Und irgendwie bist du dann wieder happy und denkst dir, ja, okay, es macht schon Spaß, wenn ich jeden Tag da draußen stehe und irgendwie doch rein acker, es zahlt sich schon aus im Endeffekt. Und wenn ich es dann im Wein im Endeffekt schmecke, dann gehst du das nächste Jahr dann doch wieder an und denkst, okay, ja, passt, schauen wir mal, was jetzt kommt.
Naturarbeit ist das Stichwort, wir stehen gerade hier, es regnet, der Wind geht.
Ja.
Es ist unwirklich, Krähen fliegen darüber.
Ja.
Aber mit den Naturarbeiten ist wahrscheinlich auch schön, oder?
Es ist wunderschön. Also ich muss sagen, gerade erzähle ich noch, dass wir so wenig Niederschlag haben, jetzt regnet es. aber es ist jeder Tag irgendwie, du verbringst, jeder sagt, es ist ein bisschen wie Urlaub, wenn du dann draußen bist und im Sommer gerade, wenn es super heiß ist, kriegst du mal ein bisschen ein Teuer, ist auch ganz gut. Aber na, es ist schon echt das Einzigartige. Und wenn man dann irgendwie hört, auch was so andere für Berufe haben, wenn die im Büro sitzen und irgendwie den ganzen Tag und du hast eigentlich, dein Büro ist draußen und ist eigentlich für andere fast wie Urlaub. Es ist halt harte Arbeit, aber trotzdem, es ist halt einfach schön, wenn du da draußen stehst und irgendwie siehst auch, was passiert. So jede Woche verändert sich was. Wenn du eine Woche nicht draußen warst, merkst du schon wieder, es hat sich viel getan. Ja.
Was sind deine nächsten Pläne?
Was sind meine nächsten Pläne? Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, irgendwie ist es ganz, ganz, ganz schnell und trotzdem ganz langsam. Also ich glaube, der nächste Plan ist, einerseits den Master abzuschließen, dass ich ganz sicher sagen kann, okay, ich habe jetzt Ahnung genug. Aber andererseits bezüglich Weingut, ich glaube, konstant darauf hinarbeiten. Ich glaube, jeder Jahrgang ist so individuell und ich will die Erfahrungen sammeln von, dass ich sagen kann, okay, irgendwann habe ich so ein bisschen dieses Spiel, dass ich weiß, okay, es war schon mal der Jahrgang so, dass ich mir jetzt wieder darauf einstellen kann. Wo ich darauf hinarbeiten will, so ein Ziel in den nächsten, ja, ich weiß gar nicht, ich will, ein konkretes Ziel ist vielleicht schon auch von biologisch vielleicht auch noch biodynamisch zu bewirtschaften, was dann vielleicht noch ein bisschen schwieriger ist. Andererseits aber auch weiterhin so ganz, ganz viel Austausch noch mit den Eltern oder Großeltern zu haben, dass man ja auch noch ganz viel mitnehmen kann.
Katharina, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Heute war ich zu Gast in Zellerndorf bei Weinbäuerin Katharina Gessel. Sie hat erzählt, warum man auch von Kleinflächen leben kann, wie sich der Klimawandel auf den Weinbau in Österreich auswirkt und wie ein Leben als Weinbauerin aussieht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn sie euch gefallen hat, folgt uns auf Instagram oder TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Unseren Podcast könnt ihr auf Spotify, Apple, Google und anderen Plattformen kostenlos abonnieren. Habt ihr Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Die Nummer lautet 0664 834 8344. Missing Link.